Es ist so, dass es immer einen Kreis gibt von denen, die gerne ihren, ich sag mal, Gott weiter als Gott oder als Götzen verehren wollen und meinen, dass eine große Persönlichkeit sozusagen eine vollkommen reine Weste haben müsste. Das ist vollkommen illusorisch gedacht, sehr sympathisch, aber völlig unrealistisch. Dann gibt es diejenigen, die sowieso nichts wissen wollen, und dann gibt es drittens schließlich diejenigen, die ganz bewusst leugnen, ignorieren, den Kopf in den Sand stecken. Also das ist ein allgemeiner Mechanismus, betrifft nicht nur Nolde, wir kennen das auch in Bezug auf Günter Grass, der für viele immer noch moralisch auf dem Denkmalsockel steht. Wir kennen das in Bezug auf den bedeutenden bundesdeutschen Historiker Theodor Schieder und.
Wie geht es Historikern wie Ihnen, die Legenden demaskieren?
Ja, da gibt es natürlich auch einen kollegialen Druck, das heißt die verschiedenen Schulen, noch genauer die Schüler, die demjenigen, um den die Legenden gestrickt wurden, einiges zu verdanken haben. Und wenn das rauskommt, dann meinen sie, in Klammern irrtümlich, dass das auch auf sie überschwappen würde. Also das sind im Grunde genommen Mechanismen, die auf mangelnde, um ein Modewort zu gebrauchen, Zivilcourage hinweisen, aber jeweils eigene politische, persönliche oder ideologische Interessen abdecken.
Herr Wolfson, wie sollte man mit dem künstlerischen Werk eines überzeugten Nazis und Antisemiten umgehen?
Also zunächst einmal reden wir ja vom künstlerischen Werk. Das heißt also, hier zählt die Kunst. Und zur Kunst gehört die Tatsache, dass Kunst von Menschen gemacht wird. Kein Mensch entspricht dem Idealbild vom perfekten Menschen. Das bedeutet konkret auf Emil Nolde zu zeigen, was diese Bilder sind. Und die Bilder sind einfach großartig, die meisten jedenfalls. Und zugleich auf eine Art und Weise, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, dass dieser Künstler ein gebrochenes Verhältnis zur Moral im Allgemeinen oder zum Nationalsozialismus hatte oder wozu auch immer. Das kann man mit den Ausstellungsmöglichkeiten, die nicht zuletzt der Hamburger Bahnhof hat, und daher heißt es ja Legende, und das könnte man, um es ganz politisch jetzt zu wenden, auch aufs Bundeskanzleramt beziehen, denn wir wissen ebenso wie unsere Hörer, dass die Bundeskanzlerin justament wenige Tage vor dieser Ausstellung die Nolde-Bilder hat abhängen lassen. Also das ist ein bisschen viel von Tugendhysterie, würde ich sagen.
Das heißt, Sie sehen das nicht, dass sie das zurecht gemacht hätte?
Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, und zur Demokratie gehört eben die Gegensätzlichkeit der Meinungen. Aber zur Tatsachenfindung gehört auch, dass Emil Nolde ein ganz bedeutender deutscher Künstler gewesen ist und dass viele bedeutende deutsche Künstler, viele bedeutende deutsche Denker gebrochen gewesen sind in dem, was für uns heute geltende Moral ist. Ich denke beispielsweise an Luther. Wir haben im Jahre 2017 das Lutherjahr gefeiert. Luther war ein ganz schlimmer Antisemit, der bis hin zur Verbrennung von Juden plädiert hat. Soweit ist er Nolde nicht gegangen. Also man kann auch im Bundeskanzleramt dann zeigen, ja, ein großer Künstler, aber ein ganz schwacher Mensch. Da muss man keine Ausstellung machen. Aber diese Gebrochenheit deutscher Geschichte, zu der sollte man sich bekennen, und nicht zuletzt im Bundeskanzleramt, egal wer dort sitzt. Und ich finde, das ist im Grunde genommen die bequemste Art, sich der Geschichte zu entledigen.
Nur ist das Kanzleramt kein Museum. Kann man ausländischen Besuchern zumuten, auf die Werke von Nazis und Antisemiten schauen zu müssen, wenn sie bei Angela Merkel Station machen?
Das ist ja keine Zumutung, sondern es ist ein Bekenntnis zur Gebrochenheit deutscher Geschichte. Kanzlerin A, B oder C oder Kanzler A, B oder C kann sagen, seht her, ich weiß, Dieser Maler war ein ganz schrecklicher Rassist und Antisemit. Wir sind das Kontrastprogramm zu jener Ideologie, aber er war ein großer Künstler. Und da sind wir mitten in der Vielschichtigkeit nicht nur des individuell menschlichen Seins, sondern des kollektiv menschlichen Seins und des nationalen Seins. Und genau darum geht es doch. Geschichte ist nicht nur eindimensional, sondern mehrdimensional. Und mich stört ganz schrecklich, dass wir so etwas wie eine korrekte Einheitsmeinung Deutschlands haben, also eine KED, nicht mehr die SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, sondern den korrekten, ich füge hinzu, Einheitsbrei Deutschlands. Und das ist so antiintellektuell, wie man überhaupt nur sein kann.
Nun findet diese Diskussion statt in einem Umfeld, in dem zum Beispiel der AfD-Politiker Björn Höcke eine erinnerungspolitische Wende fordert, bewusst zweideutig vom Holocaust-Mahnmal als einem Denkmal der Schande spricht. Welche wesentlichen Kriterien einer Geschichts- und Erinnerungspolitik müssen erfüllt sein?
Also ich lasse mir die inhaltliche Tagesordnung nicht von Herrn Höcke oder wem auch immer diktieren, sondern von ernstzunehmenden Denkern. Und das ist nun Herr Höcke mit Sicherheit nicht, unabhängig davon, welcher Partei er angehört.
Gut, aber die könnten ja auf die Idee kommen, ganz andere Leute auch zu rehabilitieren, unter dem Deckmäntelchen der Freiheit der Kunst.
Kann er machen, aber Staatskunst ist etwas anderes. Genauer gesagt, die Kunst, die der jeweilige Staat ausgeführt unter der Verantwortung der Repräsentanten, der gewählten, der demokratisch gewählten Repräsentanten. Da kann es einen Kodex geben, aber auch da, bitteschön, keinen intellektuellen Einheitsbrei, sondern den Menschen und auch die Nation in der Gebrochenheit zu zeigen.